Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden Podcasts.
So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwerterschmiede. Ist jetzt schon wieder, glaube ich, 2 Wochen her. Letzte Woche hat es bei uns zeitlich nicht so ganz gepasst. Auch wenn natürlich das Werder-Spiel eins gewesen wäre, worüber man dann viel hätte reden können. Aber ich glaube, über das vergangene Spiel können wir auch auf jeden Fall einiges zu quatschen. Ich habe mir heute dafür mal wieder den Fabi ins Boot geholt. Moin, Fabi.
Grüß dich, Benno. Ja, also das Ding beim Werder-Spiel ist halt auch, die Mehrheit von uns war ja im Stadion, sogar Flo. Wir waren dann auch, ja, ein bisschen gebeutelt vom Stadionerlebnis, um direkt danach eine Aufnahme zu starten.
Ja, ich glaube, das mit dem Gebeuteltsein, wir waren jetzt zwar nicht im Stadion, aber nach dem Spiel vergangenen Freitag, wir haben jetzt übrigens Sonntag 17.40 Uhr, wir hatten jetzt 2 Tage Zeit, mehr oder weniger Zeit, uns zu erholen. Von dem, ja, 3-2-Sieg in Mainz, durch das war das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte, ne?
Yes.
Ja, genau, Schalke gewinnt 3-2 durch 90 plus 12 Marius Bülter. Ja, bevor wir vielleicht erstmal dazu kommen, generell, Fabi, wie war dein Wochenende?
Boah, gar nicht so spektakulär tatsächlich, weil ich seit Donnerstag und Freitag krankgeschrieben war. Mir ging es nicht so gut, ich hatte ein bisschen erhöhte Temperatur und alles, jetzt nichts Dramatisches, aber einfach, ja, einfach ein bisschen übel gefühlt. Das ging dann Samstag in eine leicht positivere Richtung. Dann kam das Schalke-Spiel und dann war ich komplett im Sack. Also wirklich komplett im Sack. Ja, und heute ging dann auch nicht viel, ne? Also ich habe einfach den ganzen Tag relativ genossen. Viel im Bett verbracht, viel, also mein Wochenende war eigentlich nur Fußball, bisschen Kampfsportnacht, bisschen NBA. Also eigentlich typisches Faulenzer-Wochenende, wenn man ehrlich ist.
Okay. Ich dachte, du warst gestern Abend dann noch los.
Ja, okay, ich war kurz bei Kollegen Geburtstag feiern, aber das war, wie gesagt, ich habe dir ja vor der Aufnahme schon erzählt, ne? Ich habe überlegt, okay, gehst du jetzt richtig drauf oder machst du eher halblang, und ich habe dann eher halblang gemacht. Also es ist bei einem Gin Tonic und, keine Ahnung, 2, 3 Shots geblieben, und dann, ich war auch nicht länger als 3, 4 Stunden da, also dementsprechend war es dann entspannt. Bei dir ging ja eher Party ab.
Also ich habe das Spiel am Freitag mit Freunden und Kumpels in der Kneipe verbracht. Ich war der einzige wirkliche Schalke-Fan von uns. Entsprechend haben die mich dann beim Elfmeter und auch, glaube ich, während des Spiels immer mal anguckt, so nach dem Motto, was ist mit dem Jungen? Also wirklich in der Nachspielzeit, ich glaube, ich hatte einen Puls von 150 oder so gefühlt. Stand da nur mit Armen über dem Kopf. Aber war ganz cool, ich war jetzt in der Kneipe natürlich nicht der einzige Schalke, aber halt von unserer Truppe. Ja, und danach ging es dann noch feiern tatsächlich. Ich glaube, auf den Sieg war das dann auch eine ganz gute Idee. Hat auf jeden Fall, war ein schöner Abend. Ja, wir können vielleicht dann direkt anfangen, darüber zu sprechen, würde ich sagen, wa?
Yes, lass uns direkt reingehen in die Main Topic. Ja, Schalke 04 auswärts in Mainz. Nur wenn du das hörst, so Gefühl eher positiv oder eher negativ? Ich muss sagen, auswärts in Mainz, ich glaube, unsere Bilanz ist sogar ziemlich positiv, aber aus so einem Ort, so, keine Ahnung, einfach wo du keinen Bock hast, Fußball zu spielen, irgendwo in dem Baumarkt da auf dem Acker da hinten.
Ja. Boah, ich habe das Gefühl, dass wir in Mainz ganz oft immer, gefühlt haben wir in Mainz erstens immer ein Freitagabendspiel.
Ja.
Und zweitens irgendwie habe ich das Gefühl, dass jedes Mal Stefan Bell gegen uns irgendwie ein Kopfballtor macht. Also irgendwie habe ich das, ich glaube, der hat 2-mal gegen uns eins gemacht, und irgendwie habe ich das immer so, verbinde ich das aber damit. Und also du glaubst, haben wir eine positive Statistik in Mainz?
Mit Sicherheit, ich glaube schon.
Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in Mainz echt auch schlecht ausgesehen haben. Aber waren ja jetzt auch Freitagabend zum Beispiel auch wieder, ich glaube, knapp 10.000 Schalker da, ne? Also es war ja auch wieder leichte Heimspielatmosphäre.
10.000 weiß ich nicht, aber ich würde schon 7.000 würde ich safe unterschreiben.
Ja. Ja, also Rahmenbedingungen, ich glaube, das ist jetzt generell wie die letzten Wochen, auch die nächsten Wochen, ist immer sein wird mit Schalke, ist purer Abschiedskampf natürlich für uns. Es geht um mega wichtige Punkte. Wir waren vor dem Spieltag auf Platz 17. konnten uns mit einem Sieg vorerst auf Platz 14 befördern. Haben wir dann ja auch gemacht. Und ist erstmal aufstellungstechnisch. Yoshida saß auf der Bank. Für mich ein bisschen überraschend tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich Yoshida auf die Bank tut. Vandenberg hat gestartet, der, das kann man schon mal vorwegnehmen, finde ich, überragende Startelf-Comeback gemacht hat, oder?
Ja, safe. Also dafür, dass der, ich weiß gar nicht, wie lange war der jetzt raus? Gefühlt ein halbes Jahr, ne?
Ungefähr. Nicht nur gefühlt, ich glaube, das war im Oktober letzten Jahres.
Ja, auf jeden Fall Ewigkeiten in so einem jungen Alter. Und das war jetzt sein Startelf-Comeback. Also hat er gegen Bremen schon das Joker-Tor gemacht, wo er, glaube ich, keine Ahnung, knapp 10 Minuten gespielt hat. Ja, also du hast gar nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt Probleme hatte. Na, also das war wirklich von Anfang an total sicherer Auftritt. Ich habe jetzt auch keinen Fehler im Kopf, den er gemacht hat. Zumindest keinen schwerwiegenden. Ja, top Comeback. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Bona ist auch wieder bei den Startelf gerückt. Da war ich sehr froh drüber. Ich habe auch inzwischen das Gefühl, dass Bona inzwischen so, ja, die Anerkennung bekommt, die er irgendwie verdient, weil ich finde, ohne Brunner sind wir hinten rechts echt nicht so stabil. Der ist, was die Defensive angeht, unfassbar wichtig. Hab ihn auch während des Spiels wieder gemerkt. Und ansonsten war, glaube ich, alles gleich, ne? Alle Spieler in der Aufstellung.
Genau, also Drexler wieder von der Bank, wieder mit Rodri angefangen, Karl und Kraus auf der Doppel-6, also alles wie gewohnt.
Jo, und ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gestartet, haben, eigentlich fand ich, die erste Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, würde ich behaupten, ne?
Ja, ich würde sogar sagen, über das gesamte Spiel hinweg. Also ja, nach dem Seitenwechsel, sagen wir mal 15, 20 Minuten, wo sie die Oberhand hatten, aber über die gesamte Strecke des Spiels fand ich auch unterm Strich den Sieg durchaus verdient. Also ich fand, Schalke hat die 3 Punkte mehr verdient gehabt als Mainz.
Das stimmt, also ein Unentschieden wäre jetzt auch nicht unbedingt komplett unverdient gewesen über den ganzen Spielverlauf hinweg. Aber, also wie gesagt, Schalke war erste Halbzeit besser. Was du sagst, die 20, 25 Minuten nach der Halbzeit hatte Mainz schon echt Druck gemacht. Danach waren aber wir wieder eigentlich vor allem im Drücker. Zedden hat ein überragendes Spiel gemacht, kann man sagen, ne? Mainzer Torwart.
Ja, wieso jeder Torwart gegen uns in letzter Zeit. Also ja, da verzweifelst du immer so ein bisschen, weil du denkst, okay, Robin Zentner ist jetzt ein, ja, für mich durchschnittlicher Bundesliga-Torwart, ne? Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Ja, und dann haut der da wirklich wieder eine Performance raus, wo er zwei Dinge, ja, ich würde sagen, um die zwei Dinger rausholt, die ja, durchaus Top-Torwart halten kann, aber nicht muss. Und dann denkst du wieder, okay, warum ist denn heute uns nicht mal wieder vergönnt, dass vielleicht mal ein Klops reinrutscht?
Ja. Erstes Tor von uns, Marius Bülter, in Ronaldo-Manier. Ich habe irgendwie ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob du es auch gesehen hast, da hat Ronaldo gegen uns mal so ein Tor gemacht, was sehr, sehr ähnlich war in der Champions League.
Yes.
Ich weiß nicht, ob das noch im Kopf ist. Hast du es gesehen?
Ich habe das Video auch gesehen. Der Abschluss war ein bisschen härter. Also ich glaube, der Ball von Ronaldo ist mit ein bisschen mehr Karma ins Netz geflogen. Aber auch unhaltbares Ding. Also ist mir nicht mehr im Kopf gewesen. Ich habe das Video nur auch nach dem Abpfiff gesehen. Aber das Bülter, da macht es natürlich Bombe, ne? Also drei Übersteiger, zieht dann eiskalt, also genau präzise ab ins Eck. Besser kannst du es in der Situation nicht machen. Ich weiß nicht, Hanke Olsen war das, glaube ich, der Verteidiger von Mainz, den dann da stehen lässt. Total, also muss da natürlich ein bisschen näher am Mann sein, ein bisschen aggressiver sein, aber würde ich auch nicht den direkten Fehler drin suchen, weil Bülter macht das da einfach überragend. Und das ist einfach auch so eine Konsequenz von Selbstvertrauen, weil so der Aktion reißt du als Stürmer halt auch nur, oder ja gut, ist ja Wingman, also ist ja trotzdem auch eine Art Stürmer, wenn du enormes Selbstvertrauen hast. Und das zeigt sich einfach in der gesamten Rückrunde, was Bülter da abreißt. Das ist eigentlich unglaublich.
Und ich finde das bei Bülter so faszinierend irgendwie, weil der sieht in jeder Aktion, ich finde, der sieht halt nicht aus wie so ein typischer Dribbler, sondern der sieht immer unbeholfen aus. Bitte?
Unorthodox.
Ja, genau. Aber trotzdem klappt es immer wieder und jetzt ist er einfach unfassbar clever und weiß immer, er sieht zwar nicht so aus, aber er weiß immer genau, was er macht, auch mit seinen Chops und dass er auch da oft an der Seitenlinie einfach Linie geht, was ja auch relativ ungewöhnlich ist eigentlich. Das hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei Sky oder The Zone mal war, haben die das mal gezeigt. Weil du als eigentlich gehst du dann immer den Weg in die Mitte, aber durch sein Tempo kann er dem auch Linie gehen. Ja, und hier hat das einfach überragend gemacht. Drei, vier Übersteiger waren das. Dann mit links ins lange Eck geschossen. Und das hat uns dann auch in die Einzelführung, ich glaube, nach 25 Minuten beschert. Und damit sind wir dann auch in die Halbzeit gegangen. Verdiente Führung, hatten wir schon gesagt. Und dann, ich glaube, wie viele Minuten war da Ausgleich? 55.
Ja, relativ kurz nach dem Wiederanpfiff.
Ja, da hat man gesehen, dass Mainz sich auch einiges vorgenommen hat, auf jeden Fall. Die sind echt mit Dampf aus der Halbzeit gekommen, aus der Halbzeitpause. War dann Eckentreffer. Das hat mich so ein bisschen an uns letzte Saison erinnert. Flanke auf einen kurzen Pfosten. Bei uns war das immer Bülter und am langen Pfosten steht dann meistens Terror oder sonst irgendwer. Und so ähnlich war das jetzt hier auch. Ich weiß nicht genau, wer den Kopfball verlängert hat, aber letztendlich war es dann Barrero, der den Ball dort ins Tor befördert hat und Mainz den Ausgleich beschert hat. Ich hatte sonst war ich immer, wenn wir ein Tor kassiert haben, hatte ich immer so ein schlechtes Gefühl, so nach dem Motto, oh scheiße, jetzt brechen wir vielleicht ein oder sonst irgendwas. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das diesmal irgendwie anders.
Nee, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt zusammenbrechen so, einfach weil die Mannschaft schon so viele Nackenschläge verkraftet hat. Was mich halt echt gewurmt hat, war, dass wir vorher, ich glaube auch mit Bülter, eine Chance haben, eine hundertprozentige, und wenn du da das 2-0 machst, dann wird es halt für Mainz echt schwer, ne? Und die beiden Chancen, die waren nicht weit auseinander und dann kassierst du gefühlt 2-3 Minuten später den Ausgleich. Das hat mich halt echt gewurmt. Und das ist dann später auch nochmal vor dem späteren 2-2-Ausgleich von Mainz genauso passiert. Da haben wir nochmal eine, ja, eigentlich auch hundertprozentige, die du machen kannst, beziehungsweise musst.
Das von Polter, oder meinst du?
Ja, das eine ist, wo Bülter ganz alleine auf den Keeper stürmt und. Ja,
das war 2-2, da war schon 2-2.
Ah, okay. Nee, dann habe ich mich vertan, aber das hat mich bei dem anderen Gegentor auf jeden Fall ganz krass gewohnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir vor dem 1-1 nochmal so eine Situation hatten, weil ich meine, mich erinnert zu haben, dass es bei beiden Toren so war. Das hat mich mehr gewohnt als das Tor selber, weil, ja, kannst du besser verteidigen, natürlich musst du es auch besser verteidigen, aber das kann auch irgendwo einfach passieren, so, weißt du, wie ich meine. Ist auch ein bisschen unglücklich, dass, ich glaube, Henning das Abseits aufhebt, weil normalerweise da, wo Barrero steht, normalerweise ist es ein Abseitstor, also da steht eigentlich genau im Pfosten.
Ja.
Aber Henning hebt es leider knapp auf, glaube ich, mit der Fußspitze. Unglücklich gelaufen, aber was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Also ich hatte nie das Gefühl, okay, jetzt lassen die den Kopf hängen, weil dafür haben die das in der Saison schon viel zu oft gezeigt, dass die sich da, sich den Kopf aus der Schlinge ziehen können.
Haben wir dann ja auch gemacht. Also wir in der Druckphase von Mainz haben wir dann tatsächlich, es geschafft, dann doch wieder in Führung zu gehen durch, ich finde, ein richtig schön herausgespieltes Tor. Wir hatten, Mainz hatte einen Einwurf, wir haben den dann schnell erobert. Ich weiß nicht genau, ob das sogar Kral war, der den erobert hat oder jemand anderes.
Ja, Kral leitet das Ganze ein.
Genau, Kral hat das auf jeden Fall eingeleitet, hat dann, das war so ein, zwei One-Touch-Pässe. Der Ball kommt dann zu Karaman und der setzt sich auf der rechten Seite gut durch und Kraus setzt sich halt sehr, sehr gut ab. Ich muss sagen, das war auch echt nicht gut verteidigt, weil Kraus hatte da gefühlt 3 Meter Platz zu jedem Mainzer Verteidiger im Rückraum. Haben wir trotzdem gemacht und Kraus schiebt ihn halt gut ein dann einfach. Ja, und dann führen wir da wieder 2-1. Und da dachte ich dann echt, oh scheiße, jetzt kann ja echt wirklich noch wieder richtig was gehen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Mainz sich so schnell wieder zurückmeldet.
Ja, an der Stelle kann ich nur Alex GE zitieren. Checkt sein Highlight-Video auf jeden Fall ab auf Twitter. Kurzer Zusammenschnitt aus seinem Watch-Long-Stream, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wir sind Prime Barcelona einfach. Junge.
Ja, stimmt, das habe ich gesehen.
So eine Kombi von Schalke habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und hat mich auch für Tom enorm gefreut, weil also die ganze Mannschaft ist natürlich super aktuell, ne? Aber Tom ist halt auch mal einer dieser Spieler. Da geht einem einfach als Schalke-Fan so ein bisschen das Herz auf, ne? So, weiß gar nicht, wie ich ihn jetzt von den anderen Spielern abheben soll, aber ich glaube, jeder weiß so ein bisschen, was ich meine. Gibt, glaube ich, kaum Leute, die Tom, weiß ich nicht, ein bisschen negativ gegenüberstehen, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und auch Karaman, ne? Also der hat sich echt gemacht, so ungefähr seit dem Derby, würde ich sagen. Ist auch eher so ein Spieler, der seine Bankrolle hatte, so als Joker. Aber in dem Spiel, muss ich auch wirklich sagen, von Reis echt Top-Idee, hat ein Top-Spiel gemacht, fand ich, und bringt sich echt immer besser ein. Also war so, ja, eigentlich so ein typischer Flop-Transfer, dachte ich, war ja auch lange Zeit, aber was Reis auch aus ihm halt mal wieder gemacht hat, ist echt beeindruckend. Also Karaman, mittlerweile habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mehr, auch wenn er vor Skarke startet. Ja, gutes Spiel, gute Vorlage, top rausgespieltes Tor.
Das sind sowieso noch zwei Sachen, die ich im Kopf hatte. Also erstens, Karaman, glaube ich, wird nächste Saison unabhängig von der Liga, wird uns erhalten bleiben. Und damit bin ich auch erstmal fein. Weil also in der zweiten Liga wäre, finde ich, ein guter Spieler, der immer so zwischen Bank und Startelf hin und her taumelt, sage ich mal. Und auch in der ersten Liga ist er jetzt halt einer, der, klar, ich glaube, wenn Skarke voll fit ist, wird halt Karaman wieder auf die Bank gehen. Aber den kannst du, wie du sagst, reinschmeißen und der lässt sein Herz komplett auf dem Platz und zerreißt sich für den Verein und hat auch wirklich echt Tempo, was ich am Anfang gar nicht so gedacht hätte. Und auch spielerisch findet er wirklich immer besser rein. Was ich mir dann aber noch dachte, als ich die Startelf gesehen habe und auch die Bank, dachte ich mir, ey, wir haben ja echt ganz gute Optionen jetzt von der Bank.
Ja.
Hatten Polter, Skarke, Frei, wen hatten wir da noch? Aueyan kann man immer noch mal bringen, finde ich. So, ein Mohr, ein Aydin, Balanta, Tower standen alle nicht mehr im Kader, Greimel. Also jetzt, wo einige wieder fit sind, ich finde vor allem Skarke ist halt enorm wichtig, jetzt auch für die Zeit. Übrigens, Drexler, der ist auch noch auf der Bank.
Den kann man ja, Drexler für mich mit der wichtigste Einwechselspieler.
Ja,
also
genau.
Das eigentlich zeigen es ja die letzten beiden Spiele perfekt. Wenn du mehr Qualität von der Bank bringen kannst und das Spiel, die Spieldynamik demnach auch ein bisschen verändern kannst, dann hast du halt auch einfach größeres Pfund in der zweiten Hälfte oder fast schon in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte. Aber insbesondere Drexler finde ich, ich meine, nicht nur durch sein Tor im Spiel gegen Bremen, auch jetzt wieder gegen Mainz, bringt eine super Präsenz auf den Platz, ist auch ein Anführer, also ich, wenn nicht sogar der Anführer im Team, habe ich manchmal das Gefühl. Also
Drexler?
Also manchmal im Kreis ist er auch der Wortführer, so wie ich das mitbekomme.
Ja,
und dann mit Polter. Der hat echt jetzt gegen Bremen und gegen Mainz wieder zwei Einwechslungen, wo ich sage, ey, der hat einen Riesen-Impact. Also der macht extrem viele Bälle da vorne fest. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Hat sich auch jetzt voll freigespielt tatsächlich. Wurde der nicht eingewechselt frei jetzt gegen Mainz. Macht's richtig gut. Und die, wie du schon sagst, also wir waren manchmal froh, wenn wir Aydin, Mohr etc. auf der Bank hatten. Mittlerweile sind die nicht mehr im Kader, weil einfach andere denen den Rang abgelaufen haben. Also da siehst du mal, wenn du ein bisschen Tiefe im Kader hast, ein bisschen weniger Verletzte, dann wirkt sich das halt auch einfach auf die Spieldynamik aus, ne? Weil du da halt auch einfach ein paar Stellschrauben ändern kannst. Und ich finde, das haben die letzten zwei Spiele insbesondere gezeigt, weil ja, ich kann mich da nur bei Drexler und Polter wiederholen, was die sowohl gegen Bremen als auch gegen Mainz für einen Impact hatten nach ihrer Einwechslung, fand ich schon phänomenal.
Ich bin auch gespannt, wer jetzt nächste Woche in München vorne drin starten wird. Ich glaube, Terodde wird es nicht sein, weil der einfach, was Pressing angeht, nicht gut genug ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Frei startet oder halt Polter, der sowohl was Pressing angeht eigentlich auch relativ gut ist und auch eben ein kopfballstarker Spieler, den wir vor allem bei Standards dann gut gebrauchen könnten. Ne?
Ja, ja.
Also ich habe bei allen drei Stürmern aktuell keine Bauchschmerzen. So, das ist schon mal eine gute Sache. Ich bin gespannt. Aber bevor wir zum nächsten Spiel kommen, lass uns noch über die anderen beiden Tore, die dann noch gefallen sind. Mainz gleicht, boah, ich weiß nicht, 10 Minuten später nach der Führung durch einen tollen Freistoß von Aaron aus. Ich habe mich da weniger über den Freistoß, sondern am meisten eigentlich über das Foul aufgeregt, was halt zu diesem Freistoß geführt hat.
Boah, ich habe halt auch schon bevor der reingegangen ist, gesagt, ey, das war so unnormal unnötig, das Foul.
Ja.
Und Aaron ist halt auch echt, also das ist eigentlich keine Überraschung, dass der den reinsetzt. Also der hat echt einen guten Schlappen, auch bei Standards. Der hat es mir schon gegraut und also ich sag mal so, ich war jetzt nicht gerade überrascht, dass der reingegangen ist, weil
Findest du, man kann ihn halten?
Ich sage, es gibt Keeper, die den halten, aber ich sage auch, dass es ich finde, sowohl von Schwolo als auch von dem Fährmann, wenn er jetzt fit wäre, hätte ich es jetzt nicht erwartet, weil der flattert schon gut, der Ball. Du musst da auch ein bisschen gucken, wann sieht der den, wie kommt der geflogen, weil wenn du auf die Flugbahn achtest, der dreht sich so ein bisschen nach innen so, ganz, ganz komische Flugbahn tatsächlich vom Ball. Ich finde, es gibt Keeper, die den halten, aber ich würde da Schwolo jetzt keinen Vorwurf machen.
Ich mache mir jetzt auch keinen Vorwurf, aber mich hat es ein bisschen gestört, dass er nicht mal hingeflogen ist, sondern nur so gezögert hat. Und ich glaube, ganz unhaltbar war der nicht, weil prinzipiell hat er eigentlich, wäre er abgesprungen, ich glaube, es wäre eng geworden, dass er vielleicht noch seine Fingerspitzen dran bekommt. Aber letztendlich war es einfach auch ein geiler Freistoß, der ja auch wirklich quasi in den Winkel gegangen ist. ja,
das war ja, guck dir, ein bisschen guck typisch. Dir die, guck dir die Bahn nochmal an, weil das ist echt krass, wie der sich gegen Ende vor allem nochmal echt Richtung, wie
sagt man, hat er sich so von Mitte links dreht. Nach rechts gedreht?
Genau, Richtung Mitte dreht er sich. Das ist echt eine komische Kurve gewesen. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass Schwolo den selbst für Absprung nicht gehabt hätte. Weil da ist ja auch die Sache, ne? Springst du jetzt gegen Winkel, springst du gegen unten, ne? Falls er ihn um oder unter die Mauer ballern will. So, das ist ja auch die Frage, wenn du abspringen als Skipper. Du springst ja nicht mit nach oben rechts ab, so.
Ja, letztendlich ist es dann für uns ja ausgegangen, ich muss mich da nicht länger irgendwie oder müssen zusammen nicht
fassen.
Was man sagt, um das kurz wegzunehmen, hast du gesehen, wie Schwolo sich bei dem 3-2 da vorne gefreut hat und so?
Ja klar, also ja. Ich habe mir da jedes Video, jede Szene, jedes, weiß ich nicht, Alter, jedes Material, was dazu gab, habe ich mir reingezogen über das gesamte Wochenende. Ja.
Ich habe eben eins gesehen, ich weiß, hast du wahrscheinlich auch gesehen, wo der eine da, ich glaube, es war ein Schalker und dann diesen einen Mainz-Fan da vor sich hat.
Ja,
der das Handy gefüllt abnehmen will und ihn als Arschloch betitelt und so.
Ich habe eins gesehen, also ein so ein Stadion-Blog, wo hier, der war nicht im Gästeblog, aber der war schon relativ nah dran. Also nicht,
ja, das habe ich auch gesehen.
Nicht direkt im nächsten, aber ein bisschen weiter weg. Und es ist alles voll mit Schalke-Fans und ein. Ja. Ja, Mainz-Pärchen, ich schätze jetzt mal, keine Ahnung, Mitte, Ende 20, ist so dahinter und die sind im eigenen Stadion einfach so richtig verloren alleine. Die sind umgeben von Schalke-Fans. Ich bin ehrlich, ja. Ich finde das ja manchmal wirklich, also gegenüber manchen Vereinen ist es einfach echt unfair, ne, mit was für einer Invasion wir da manchmal ankommen. Ey, also damit, ich könnte mir gar nicht, weißt du, für uns ist das ja total surreal. Also bei uns kommt das ja wirklich nicht vor, es sei denn, wir spielen gegen Galatasaray oder so, dass wir im eigenen Stadion.
Dann würde das nicht vorkommen, weil die Karten von uns ja zum Großteil einfach gekauft werden.
Ja, also wir sind nicht in der Unterzahl, das nicht, ist meins ja auch nicht rein numerisch, aber es ist schon Wahnsinn, ne? Wie wir da das eigene Stadion zum Auswärtsblock machen, das ist der Wahnsinn.
Junge, und stell dir mal vor, es geht am letzten Spieltag in Leipzig noch wirklich, also um richtig was, irgendwie brauchen einen Punkt oder einen Sieg oder so. Junge, wir werden das Stadion dort auch so einnehmen.
Ja,
100%. Wir kommen da, glaube ich, mit 25.000 in Leipzig an, ne?
Ja, da wird definitiv was gehen. Und ja, also Leipzig ist ja generell immer so ein Pflaster. Ich glaube, da kannst du, wie soll ich sagen, da kannst du schon viel rausholen. Ich glaube, da gibt es auch viele Leipzig-Fans, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Da gibt es ja dieses Kombi-Karten-Modell. Ich meine, gut, ist auch
ja,
ein Saisonspiel von denen. Kann auch gut sein, dass die Mehrheit da selber hingeht. Aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass da so ein paar Kandidaten bei sind, die dann sagen, ja, keine Ahnung, ich wollte das Spiel gegen, ich glaube, die spielen ja auch noch gegen Bayern. Ich weiß gar nicht, spielen die zu Hause oder auswärts? Ist ja auch egal, auf jeden Fall.
Auswärts.
Ja, ah, okay. Dann sagen sie sich, okay, das Spiel nehme ich noch mit, das Spiel nehme ich noch mit. Ah, okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist ja das Ding mit diesem Kombikartenmodell bei denen.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche war. Nee, geht ja gar nicht, wenn die jetzt heimlich gespielt haben. Auf jeden Fall, ich glaube, vor 2 Wochen war es dann, wo die dann offiziell, ich weiß nicht, ich glaube, da haben die gegen Hoffenheim gespielt. Ich glaube, das Spiel war das, wo die...
Ja, wo die offiziell 45.000
sind. Ja, genau. Boah, ich hasse das wirklich. Ich kriege da jedes Mal einen Hasskrampf, wenn ich gucke... Ich habe das mit Hades, glaube ich, geguckt, ne? Und wir sehen da ist alles leer auf der Haupttribüne. Ich sage, die haben das doch safe wieder mit 45.000 oder so angegeben. Ich gucke es online nach. Die haben halt echt statt, ich glaube, Maximalkapazität sind, glaube ich, 47.000, vielleicht 48. Mhm. Und die haben dann 45 dahin geschrieben. Und dann sage ich, ja, okay, das haben die jetzt den Hoffenheimer zugeschrieben, dass da 2.000, 3.000 weniger sind. Aber ich habe mir echt gedacht, boah, das ist ja wirklich so ein Fremdscham, ne? Wirklich, du. Also jeder klare Mensch sieht, dass dieses Stadion bei weitem nicht ausverkauft ist und ach, es ist zum Kotzen ehrlich, ich hasse es. Ich hasse jeden einzelnen Aspekt daran.
Ja, ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf. Digga, dieses Konzept, also, aber wie gesagt, ich glaube, wir werden Leipzig sowas von einem aus, wir sind da schon abgestiegen, dann ist es vielleicht nochmal was anderes.
Ganz kurz, hast du ganz kurz noch einen Punkt. Hast du beim Leipzig-Spiel gegen wen haben die gespielt? Gegen Freiburg, ne? Hast du beim Jubel von Campe gesehen, wie der sich aufs Wappen geklopft hat und Wappen geküsst hat?
Nee.
Ey, das hat mir den Rest gegeben, ne? Also der ist ja schon echt unten durch, seitdem der den Pokal da verschandelt hat. Aber der hat halt echt nach dem Tor so sich aufs Leipzig-Wappen geklopft und das geküsst, ne? Da dachte ich mir, alter Lachs, Bruder.
Campe ist auch wirklich so eine Luftpumpe. Also, Junge, das ist so ein... Junge, das ist so ein Affe, der Typ, wirklich.
Ja, das ist so einer, also tu mir leid, aber dem siehst du schon an, dass das ein Keck ist, Alter. Also, tut mir leid.
Was willst du aber auch von dem erwarten, der bei Salzburg, Leipzig, Dortmund und Leverkusen gespielt hat.
Ich wollte gerade sagen, Dortmund und Leverkusen sind hier nicht außen vor. Die sind mit in der Verlosung, was den Kollegen angeht.
Eventuell hat er auch mal bei Osnabrück gespielt, aber das lassen wir einfach mal unkommentiert.
Ja gut, das ist ja nur ein weiterer Beweis dafür, ne? Also von daher.
So, lieber Fabian, jetzt reicht's, ne?
Komm, lass uns zum
letzten Tor des Freitagabends kommen. Ich habe schon angedeutet, 90 plus 12. Wir haben einen Elfmeter zugesprochen bekommen nach, ich weiß nicht, 3-4 Minuten mindestens Videobeweis. Also mit erstmal Check und dann angucken und so. Erstmal kann ich sagen, also Flanke von Drexler rechts, kann mir auch wieder sagen, Drexler, guter Einwechselspieler. Flanke war jetzt nicht so überragend. Dann aber Bülter will zum Ball hin. Zender hat ihn in der Hand dann. Und währenddessen wird Bülter von, wie heißt der Spieler? Von
Mainz?
Cassie, genau. Am Trikot gezogen. Und zwar nicht nur für eine Sekunde, sondern der Verteidiger von Mainz hat sich da echt ziemlich dumm angestellt. Und Bülter da echt 2-3 Sekunden am Trikot gezogen. Der, muss man fairerweise sagen,
Er hat keine Chance auf den Ball.
Übrigens, ich weiß nicht, ob du da mir dazu stimmst, aber für mich ist Bo Svensson auch unabhängig von dieser Aktion da der unsympathischste Trainer der Bundesliga.
Boah, also, ich sag dir ehrlich,
ich kann ihn gar nicht sehen.
Ich hab von dem wenig Sprüche gehört, so. Also, für mich ist der rein als Trainer jetzt nur immer aufgetaucht, ne? Jetzt, ich habe wenig Sprüche oder PKs von ihm gehört. Aber ja, nach gestern ist das für mich sowieso durch. Also der wird auch safe irgendwann bei Dortmund anheuern, rein von der Personalität. Ich gehe mal ganz kurz die Liga durch. Rose ist bei mir auch weit vorne, bin ich ehrlich. Hoeneß kann ich auch gar nicht leiden. Allein wegen dem Nachnamen, Alter.
Terzic kann ich auch nicht leiden, aber ich glaube,
das ist... Ja, Terzic ist einfach Dortmund-Ding so. Da würde ich jetzt nicht mal einen Vorwurf machen. Und hier von Augsburg Maaßen muss jetzt auch nicht sein. Aber Sven reizt sich auf jeden
Fall. Letsch auch nicht. Letsch von Bochum mag ich auch nicht.
Keine Ahnung, der ist mir irgendwie egal. Aber nee, also der reizt sich auf jeden Fall unter die Top 3 Minimum ein. Safe jetzt.
Ja, ja. Letztendlich hat er den Elfer trotzdem gegeben. Jöllenbeck, ich finde, der generell echt einen guten Eindruck gemacht. Auch
dass 1A, also dass der sich auch nach dem Spiel da sofort stellt, sogar
stellt, ne?
bei The Zone. Die haben, glaube ich, erst Svensson interviewt und direkt danach den Schiri. Und Svensson hat ja richtig gegen den gehetzt. Also der hat ja überhaupt keine Faxen gemacht. Der hat sogar gesagt: Hier, ja, wäre ich im Abstiegskampf, dann würde ich mir sonst wie vorkommen und so. Also ganz, ganz, also der hat ja hardcore ausgeteilt. Und direkt danach stellt er sich und steht da wirklich zu 100% zu seiner Entscheidung, wo ich einfach sagen muss, ey, also, ne, klar, wir sind Schalke-Fans, natürlich freuen wir uns über den Elfer, natürlich sehen wir das so wie er, keine Frage, aber ich denke mir halt an Svenssons Stelle einfach, Bro, bevor ich da die Schuld beim Chili suche, Digga, denk doch einfach mal drüber nach, warum zieht dein Spieler denn so dumm an, also so dumm musst du ja erstmal sein, als Spieler da, das überhaupt zu provozieren. So, da fängt doch der Fehler an. So, ich bin ja sogar bei ihm, dass man diskutieren kann, ja, Bülter zieht auch oben so. Aber ich kann dann auch den Schiri verstehen, dass er sagt, okay, ja, ich habe das gesehen, dass Bülter auch kurz oben gezogen hat. Aber der Vergleich von einer Millisekunde zu gefühlt 3 Sekunden lang dauerhaft ziehen, ist dann halt doch ein anderer. Aber ich verstehe, also dass er null den Spieler da in die Verantwortung nimmt, finde ich halt so krass. Weil das ist für mich so, also als ich die Szene gesehen habe, ne, in der Wiederholung, das Erste, was ich gesagt habe, war, wie blöd ist dieser Spieler? Also von Mainz, wie blöd ist der? So, und das Svensson.
Es passiert ja nichts. Es passiert ja nichts. Er hat ja, was da hat Svensson ja recht, er hat ja keine Chance auf den Ball. Aber das ist ja irrelevant für das Foulspiel.
Ja, total. So, und dass dann wirklich von Mainzer Seite das null Thema ist, sondern nur, dass die Entscheidung falsch sei, also fand ich ganz schwach. Also muss ich wirklich sagen, da, wenn sowas jemals bei Schalke passieren sollte, ich hätte mich viel mehr über den eigenen Spieler abgefuckt, wie blöd man sein kann, da am Trikot zu ziehen. Aber gut, das ist dann auch nur meine bescheidene Meinung.
Ja, und Bülter hat dann in der 90. in der 102. Minute die Eier und verwandelt den Elfer. Jetzt das dritte Elfmeter-Tor übrigens von Bülter in der Nachspielzeit.
Eiskalt vor allem. Also eiskalt.
Augsburg und Mainz, genau, alle eiskalt, ne?
Also ohne groß Trari-Tara, der Mann, der ist auf jeden Fall der Big-Game-Player aktuell. Also was der, also man sagt ja hier auch immer, der Gefaulte soll nicht schießen und so, wobei das ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr Thema ist. Aber mit was für einer Konsequenz der die reinballert, auch wenn er nach dem Spiel sagt, natürlich habe ich ein bisschen Flattern gehabt, so. Aber
wenn du das nicht hast, dann bist du auch irgendwie ein bisschen falsch, ne?
Ja, das sagt man aber auch so einfach, Mann. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst konsequent sein, du kannst selbstbewusst sein. So, am Ende ist Elfmeter auch irgendwo eine Glückssache. Ne? Also, niemand wird eine hundertprozentige Elferquote in seinem Leben haben, wenn er jeden Elfmeter über mehrere Jahre
spielt. Ja.
Aber, ja, eiskalt geschossen, eiskalt verladen auch, ne? Da nochmal so stehen zu bleiben und so.
Ja. Uff. Ja, und dann halt komplette Ekstase, ne? Also, die ganzen blau-weißen Fans dahinter, es waren unglaubliche Bilder. Das hat mich wirklich an Sandhausen letztes Jahr erinnert, wie dann auch einige Fans da runtergesprungen sind und boah, Alter, ey. Mein Puls war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in die Decke geschossen und ich war nervlich auch erstmal für 5 Minuten am Ende und konnte es irgendwie gar nicht fassen. Ja, letztendlich fand es einfach.
Hast du die, wie sagt man, hast du die Live-Reaction von Gamer Brother gesehen?
Ja, ja. Der hat fast geheult.
Also bei mir war es ähnlich. Bei mir war es erstmal gar nicht dieser Jubel. Bei mir war es einfach erstmal Erleichterung so. Bei mir
ja, einfach
so ein Riesenstein ist abgefallen. Dann so nach 10 Sekunden ist bei mir so eingetreten, ey, wie geil ist das? Und dann habe ich auch Freudenschrei losgebrüllt. Aber so die erste Reaktion kurz danach war erstmal, boah, ein Glück. So, boah, ein Glück. Weil, sind wir ehrlich, mit einem Punkt, wir wären jetzt nicht raus, aber er wäre wahrscheinlich...
Diese 3 Punkte sind einfach... Ich will auch gar nicht wissen, was das mit Bülter gemacht hätte. Die nächsten Wochen hätte der das Ding vergeben.
Ja, das will ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, Alter. Am Ende des Tages so einfach geil, dass du halt auch auswärts mal wieder, ne? Also wir haben jetzt nur in Bochum und jetzt in Mainz gewonnen. Also eigentlich sind wir auswärts nicht so gut. Aber dass du jetzt auch nochmal gerade in dieser letzten Phase auswärts was gerissen hast und dann noch auf die Art und Weise, das ist halt zusammen mit dem Bremen-Spiel letzte Woche, das ist halt ein Push. Der ist unglaublich wertvoll jetzt für die letzten 3 Spiele.
Und wir waren dann in der Nacht von Freitag auf Samstag, haben wir dann auf Platz 14 quasi übernachtet und haben uns jetzt, nachdem die Konkurrenz alle gespielt haben, sind wir tatsächlich das erste Mal seit dem 8. Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Wir sind jetzt auf Platz 15, weil von unten hat nur Hoffenheim gewonnen und ja, Hertha hat auch gewonnen, was für uns aber...
Wollte gerade sagen, weil...
Genau, ist für uns ja eher gut, weil... Sei mal ehrlich, Hertha musst du sowieso hinter dir lassen. Die sind jetzt trotzdem immer noch 5 Punkte hinter uns. Und Stuttgart wäre halt an uns vorbeigezogen wieder, ne?
Ja.
Mit dem Sieg. Und jetzt sind Hertha steht, glaube ich, bei 25, Stuttgart und Bochum jeweils bei 28 und wir halt bei 30. Und das Ding ist, Bochum und Stuttgart müssen halt jetzt auf jeden Fall ein Spiel gewinnen, um an uns vorbeizuziehen.
Ja,
okay, wir können 3 Unentschieden holen und wir dürfen halt keinen Punkt mehr holen. Aber das ist jetzt halt auch für die erstmal eine Aufgabe, um an uns vorbeizukommen.
Eben.
Wir haben jetzt wieder seit langem eine gute Situation.
Eben, also erstmal sind wir jetzt in der Phase, dass wir sagen können, irgendwo, auch wenn wir jetzt noch gegen unter anderem Bayern und Leipzig spielen, wir haben es irgendwo in der eigenen Hand. So, erstmal ist das der Fall. Dann allein das Gefühl, über dem Strich zu stehen, nicht nur über den 17., sondern auch ne, den direkten Klassenerhalt rechnerisch aktuell. Das ist ein gutes Gefühl. Hertha und Bochum spielen auch noch gegeneinander, also das wird auch noch spannend. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, das Spiel gegen Frankfurt musst du ja unabhängig davon gewinnen. So. Bayern-Leipzig, wenn du da einen Punkt rausholst, hast du meinen Segen. Aber das Frankfurt-Spiel ist halt das Entry, was du dir jetzt erarbeitet hast, zu Hause, ne, vor allem. So, das ist natürlich der große X-Faktor, was du dir
und über die gesamte... Die Endspiele haben wir eben alle gewonnen.
Genau, was du dir über die gesamte Rückrunde erarbeitet hast. Frankfurt auch nicht so gut drauf aktuell, sind jetzt im Pokalfinale auch. Mal gucken, ob die da ein paar Fehler lassen in der Liga, weil, also wenn die spielen jetzt nächste Woche gegen Mainz. Wenn die das verlieren, sind die kannst du Europa abschreiben. Also auch die Conference League, dann macht das eigentlich. Deswegen... Der Sieg war eigentlich jetzt, weißt du, ich habe vorher gesagt, unentschieden, na okay, aber eigentlich war er alternativlos. Weil wenn du jetzt mit 28 Punkten da stehst, dann musst du ja fast schon...
Bei dem Restprogramm.
Genau, dann musst du ja fast schon hoffen, dass du von Bayern und Leipzig noch einschlägst, was halt, ja, einfach eher unwahrscheinlich ist, gerade auswärts. So hast du jetzt mehr Optionen. Und wie du sagst, auch Stuttgart, Bochum und Hertha müssen, also Hertha sowieso, aber Stuttgart und Bochum müssen erstmal gucken, dass die selber ihre Punkte jetzt holen, um uns zu überholen. Weil ein Unentschieden reicht beiden jetzt erstmal nicht.
Nee, ist richtig. Und Ja, ich bin mal gespannt. Wir können jetzt nächste Woche erstmal ja, ein bisschen entspannter, sage ich mal, auftreten, weil in München erwartet halt prinzipiell niemand, dass wir was holen. Reis hat schon ein oder zweimal gegen Bayern gepunktet und Bochum einmal, glaube ich, hat er gewonnen gegen die, ne?
Der hat einmal gewonnen, ja, mit Bochum.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Bayern aktuell auch wirklich nicht so gut drauf, haben gestern zwar in Bremen gewonnen, aber auch nicht gerade überzeugend.
Also ich sag dir, ich schätze Leipzig aktuell stärker ein als Bayern.
Ja, ich glaube eher, dass wir in Leipzig was holen als in München.
Ja, okay.
Einfach,
Mit
aber das hat aber einfach damit zu tun, dass Leipzig eine Woche später das Pokalfinale hätte und ich mir vorstellen könnte, dass sie dort ein bisschen was schonen und ein bisschen Halbgas machen.
Ja, okay, das kann durchaus sein, aber nichtsdestotrotz, man hat jetzt halt auch als Schalke, wie Tom das im Interview gesagt hat, so, klar müssen wir Punkte holen, er hat jetzt gesagt, wir haben nichts zu verlieren, ist jetzt nicht ganz richtig, aber so, niemand erwartet was von dir, kein einziger. So, das war ja in
Ja.
manchen Jahren durchaus anders, ne? Also da ist Schalke ja durchaus mit Ambition auch mal nach München gefahren, um dann eine riesige Klatsche zu kassieren. Jetzt ist es so, ey, ganz ehrlich, wir trauen den Jungs alles zu, wir sind gerade richtig gut in Form. Lass München erstmal gegen uns gewinnen. So, das wird für Bayern schwierig genug so. Wenn wir halt mit 0 Punkten nach Hause fahren, dann ist das so. Dann reißt uns keinen Kopf ab, weil dann jeder weiß, okay, Heimspiel gegen Frankfurt, wir sind alle heiß, auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, von München im schlimmsten Fall 4-0 auf den Sack kriegen würden.
Junge Fabi, wie das Stadion brennen wird gegen Frankfurt, ne?
Ja, ich habe noch kein Ticket leider, aber vielleicht ändert sich das noch.
Ja, ich bin auch, also ich habe erstmal einen Sitzer, aber ich komme schon irgendwie den Nord rein.
Was? Wie? Das ist
Was?
möglich? Was?
Nee, also ja, vielleicht kriege ich den noch umgetauscht oder so gegen den Steher,
Genau.
das meine ich damit natürlich.
Genau.
Ja. Nee, aber Junge, auch mit das Stadion wird halt auch richtig geil aussehen, wenn unten alle weiß und über oben alle
Ja, da bin ich
blau-weiß
echt
sind, ne?
gespannt drauf.
Ja, das wird, ich glaube, es wird richtig geil aussehen. Boah, Junge. Ey, mein Herz macht das nicht mehr mit, glaube ich. Wenn wir dann noch in die Relegation kommen sollten, das wird, ich glaube, ich werde durch Schalke 10 Lebensjahre verlieren.
Ja, also Real Talk jetzt. Ich bin da 100% von überzeugt, dass wenn du Schalke-Fan bist oder halt generell von einem Verein, der halt emotional eine riesen Achterbahnfahrt macht, jetzt, also klar machst du mit jedem deiner Vereine irgendwo eine Achterbahnfahrt durch, aber ich glaube, jeder wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass gerade auch Schalke, keine Ahnung, immer mal noch HSV, Lautern als Beispiel, das sind schon Achterbahnfahrten in einer kürzeren Zeitspanne, die kaum anderer Club hinlegt.
Ich wollte gerade sagen, bei uns ja vor allem die letzten 2 Jahre jetzt, ne?
Genau, also wenn du sowas mitmachst, 100% geht dadurch also dann deine Gesundheit sowohl positiv, ne, von den positiven Momenten her, aber gerade von diesen Auf und Abs, das kann sich nicht positiv auf dich aufwirken. Das kann nicht sein.
Ja.
Ja, ist doch
Aber
so.
das lohnt sich. Es lohnt sich.
Ja, 100%, 100%. Also das sage ich immer wieder so. Selbst wenn du von einem emotionalen Verein Fan bist, wie ich sage jetzt mal Köln, Gladbach, auch Bremen, auch SGE. Das ist alles geil, aber Real Talk, was diese Saison seit der Rückrunde, seit Reis da ist, für den Zusammenhalt ist, den habe ich halt wirklich, klar, unter Büskens war der auch phänomenal. Vielleicht nimmst du das noch als Vergleich, aber das ist aktuell, ich genieße das eigentlich richtig aktuell, weil egal, ob wir runtergehen, ob wir drin bleiben, ob wir Relegation spielen, so, man kämpft einfach zusammen für dieses eine Ziel, aber man sagt sich, ey, am Ende, solange wir alles gegeben haben, ist alles gut so und wir gehen den Weg zusammen mit dem Trainer und das ist halt einfach aktuell ein Gefühl, was man auf Schalke zusammenhalttechnisch, also Fans und Mannschaft, das hast du oft gehabt, aber dass der Trainer da auch mit drin ist, das ist doch eher selten der Fall gewesen. Deswegen, ich genieße das aktuell einfach total, weil ja, keine Ahnung, jeder, der bei uns mal die letzten Spiele im Stadion war, auch auswärts, das ist ja der Wahnsinn, was da aktuell abgerissen wird. Also
Was du gesagt hast, also unabhängig davon, was passieren wird in 3 Wochen oder in 4, wenn man Relegation vielleicht noch irgendwie erreichen sollte. Die Stimmung und dieser Zusammenhalt wird auch unabhängig von welcher Liga-Zugehörigkeit in der nächsten Saison bestand, ja, wird da sein, ne? Also,
yes.
weil es ist nicht dieser Bruch da wie vor 2 Jahren und wir gehen mit dem Trainer runter, hinter dem der gesamte Verein steht. Wir gehen mit einigen Spielern runter, hinter denen wir alle stehen, mit dem Vorstand, wo Knebel sich inzwischen echt Kredit, ja, verdient hat. ich glaube, keiner hat Bauchschmerzen, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit nächste Saison. Das ist einfach mega, mega wichtig zu wissen. Und es ist eigentlich unglaublich, dass wir in dieser Situation jetzt sind, wenn man mal 3-4 Monate zurückgeht, ne?
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass eigentlich will ich gar nicht sagen, nur wenn wir drin bleiben, weil auch wenn wir runtergehen sollten, ist das, was Reis gepackt hat, unglaublich. Aber ich sage, das, was Reis gepackt hat, wenn wir den Klassenerhalt packen, ist noch höher zu hängen, ohne den anderen Kredit wegnehmen zu wollen, als Alonso, Fischer und Streich. Das sind alles Top-Ergebnisse, was die mit ihren Mannschaften erreicht haben. Aber wenn Thomas Reis nach der Hinrunde mit Schalke 04 den Klassenerhalt packt, ist es für mich die krasseste Leistung eines Trainers
ja.
der Bundesliga-Saison.
Trainer der Saison. Ich glaube, Andi Ernst hat das irgendwie heute auch so geschrieben, ne? Also Wenn wir das wirklich schaffen, dann ist der ist mit, also ja, Trainer der Saison. Ich glaube, mehr brauchen wir dann gar nicht sagen.
Also man muss sich halt überlegen, wenn wir jetzt, also der Spieltag ist ja jetzt vorbei. Ich meine, Dortmund führt gerade 3-0 gegen Wolfsburg zur Halbzeit, das mal kurz dazu. Wenn wir jetzt Stand jetzt die Rückrundentabelle nehmen würden, dann wäre Schalke 3 Punkte von einem Europa-League-Platz entfernt. Also, ja, ich glaube, ich muss es nicht mehr sagen, oder? Also das ist ja der Wahnsinn. Also, geisteskrank.
Ja, ich sehe es auch gerade. Besser als Wolfsburg, besser als Gladbach, besser als Köln, besser als Frankfurt.
4 Punkte von einem Champions League rein.
Ja, schön. Ach ja. Es wäre so traumhaft, würden wir es echt noch schaffen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, also das ist halt das Ding, du weißt zumindest, es geht weiter. Ne? Also nach dem letzten Abstieg war es ja wirklich so, du wusstest nicht, wie geht's weiter, und es gab ja auch wirklich eine Phase, wo du dich gefragt hast, geht es überhaupt weiter? Also sind wir mal ehrlich, also die gab es ja wirklich. Und jetzt ist es so, wenn du absteigst, du weißt, es geht weiter zusammen. Wenn du drin bleibst, dann weißt du auch, es geht weiter, aber dann nochmal so richtig, weil, ey, dann ist der Halbjahr anders krass. Also,
ja,
was soll ich sagen? Also Schalke momentan, ich sag's immer wieder, ich habe mit Schalke schon DFB-Pokalsieg, Champions League, Euroleague, die krankeste Scheiße durchlebt. Aber aktuell, ich meine, liegt mit Sicherheit auch am Alter, ne, dass man häufiger allein ins Stadion fahren kann, etc. Braucht man nicht drüber reden, dass man genug Leute gefunden hat, mit denen man ins Stadion gehen kann. Aber aktuell, es macht so viel Spaß wie noch nie für mich, Schalke-Fan zu sein, die Spiele zu verfolgen, ins Stadion zu gehen. Mannschaft, Trainer, Verein, alles passt einfach gerade. Und das versuche ich einfach gerade zu genießen.
Same, absolut. Heute vor einem Jahr war übrigens der Aufstieg, ne?
Ja, ich krieg schon den ganzen Tag hier Bilder.
Flashbacks, ne? Ja.
Unglaublich eigentlich.
Wollen wir noch... Was
sagst
du?
Ich sag unglaublich eigentlich, dass das jetzt auch schon wieder ein Jahr her ist.
Ja. Ich habe auch, also es kommt mir nicht vor, als wäre das jetzt wirklich schon wieder ein Jahr her, wo wir da zusammen in der Kurve standen. Unglaublich. Ja, nächstes Spiel ist in München. Hatten wir schon angeteasert. Bist du eigentlich auch bei Flo?
Ja, klar.
Ja, ich bin leider nicht da.
Ja, lieber Ben.
ich bin in Berlin an dem Wochenende tatsächlich. Wer kommt denn alles so zu Flo, weißt du das? Du willst das überhaupt sagen?
Ja, warum nicht? Also Alex auf jeden Fall, das weiß ich. Und Hannes dürfte auch mitkommen, vielleicht.
Sambo sogar, ne?
Ja, das sind die beiden Wackelkandidaten, Hannes und Sambo. Aber ich und Alex sind in jedem Fall da.
Funky ja vielleicht auch.
Ja, mal schauen.
Ich bin gespannt, ist das eigentlich 18:30? Ja, ne? Oder 15:30?
Ich sag's dir sofort, ich glaube sogar nicht, oder? Ich gucke eben. Ne, 18:30 ist Dortmund-Gladbach. Wir spielen 15:30.
Okay, na gut. Ich will mal generell gucken, was sonst noch so nächsten Spieltag jetzt genau ist.
Ich kann
gerade sagen. Alter, genau, Freitag. Ich bin auch gerade hier, Freitagabend, Köln gegen Hertha, ne?
Köln hat auch.
Den Berlinern mal schön nochmal 2 Dingern einschenken.
Köln jetzt wieder ein bisschen Aufwind, die letzten 1-2 Spiele. Ja, da sowieso.
Selke fehlen noch 2 Tore, ne?
Ja, soll er machen. Also am Ende des Tages, also kann ich schon mal vorweggreifen, ist egal, ob ich gewinne oder verliere, ich werde so oder so auch ein 20 oder 19:04, was auch immer, werde ich dazu auch.
Ja, same.
Keine Ahnung.
Same. Auf jeden Fall.
Aber fürs Gewissen will ich dann natürlich trotzdem sagen können, dass ich recht hatte. Deswegen, Davy, schenk den Berlinern noch einen ein, aber dann reicht es auch mal.
Ja, Köln hat den Klassenerhalt jetzt schon fix, also für die geht es erstmal nicht mehr so viel. Ja, für Hertha natürlich schon. Ich bin gespannt, ob Hertha da sich was mitnehmen kann. Ich hoffe natürlich nicht. Köln will wahrscheinlich auch Hector da mal eine ganz schöne Abschiedstour geben, der ja nach der Saison seine Karriere beendet.
Eben, also ich habe bei Köln nicht das Gefühl oder nicht die Angst, dass sie nicht 100% geben.
Ja, nee, das nicht, aber ja, wir werden sehen, wie das da
Wie
Freitagabend wird.
schätzt du, wie schätzt du Hertha ein jetzt nach? Also die haben ja doch relativ überraschend gegen Stuttgart jetzt gewonnen. Wie schätzt du ja? Traust du denen noch, also ja, traust du denen noch was zu oder?
Die haben ein relativ einfaches Restprogramm, ne?
Ja, also einfach ist immer relativ, ne? Also ich spiele jetzt gegen Köln, Bochum und Dortmund.
Also ich schau mal eben. Wolfsburg. In Köln, zu
Ah ja.
Hause gegen Bochum und in Wolfsburg. Ja, die haben jetzt die müssen eigentlich die ersten beiden Spiele gewinnen, weil in Wolfsburg ist, glaube ich, nicht so einfach. Müssen
Wolfsburg
halt
wird
jetzt
wahrscheinlich
erstmal.
noch über Europa kämpfen, wenn sie Glück haben.
Genau. Und ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel am Samstag jetzt nicht gesehen gegen Stuttgart, ob die wirklich gut waren oder nicht.
Das sind jetzt halt alles
Letztendlich.
Endspiele, ne? Also du musst eigentlich, wie Bedarday sagte, musst die eigentlich alle gewinnen.
Ja, richtig. Also du musst mindestens zwei Spiele gewinnen und selbst dann ist es halt unsicher, ob die überhaupt auf 16 kommen, ne? Wir sind jetzt immer noch bei 25, drei hinter Bochum, Stuttgart und fünf hinter uns. Das ist schon eine Hausnummer, drei Spieltage vor Schluss.
Aber
Aber
es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich.
genau, Hertha, prinzipiell haben die immer noch einen soliden Kader. Ich habe mit Dada jemanden, der die, glaube ich, anders pushen wird. Ich
Das ist
habe
auch Wahnsinn,
in
ne?
dieser.
Was der Trainer
Ja.
ausmacht, ne? Sowohl bei Hertha, bei
Ja.
uns, bei Stuttgart. Ich meine, gut, bei Stuttgart kam auch Guirassy zurück, muss man natürlich sagen. Aber ich finde das faszinierend, wie jeder von den Abstiegskandidaten, gut, bei Hertha warten wir jetzt auch mal ein bisschen ab, ob das jetzt nur ein Spiel war, aber sowohl Hoffenheim, Schalke, Stuttgart, eigentlich auch irgendwo Bochum, auch wenn die relativ früh den Trainer gewechselt haben, aber auch bei Hertha, dass da wirklich mit dem Trainerwechsel immer eine positive Tendenz kam.
Ja. Und man muss, was ich dazu noch sagen wollte, ich kann oder man kann eigentlich kaum noch Prognosen in diesem Abstiegskampf abgeben,
Nee, geht wirklich
weil
nicht.
gefühlt jeder war schon einmal abgeschrieben da unten. Hertha war letzte Woche abgeschrieben. Bochum war vor fünf, sechs
Nach
Wochen
dem
abgeschrieben.
Sieg
Stuttgart.
von uns auswärts in Bochum hat
Genau,
jeder
da
gesagt,
war
okay,
Bochum
Hertha.
abgeschrieben. Stuttgart war schon abgeschrieben. Wir waren schon längst abgeschrieben zur Rückrunde eigentlich schon. Hoffenheim war teilweise auch schon letzter oder vorletzter, ne? Irgendwie 4 Punkte hinter. Ey, das kann am Ende wieder ganz anders aussehen, dass wir auf einmal auf 18 stehen und Hertha den direkten Klassenerhalt hat. Weißt du?
Ja.
Es ist so spannend. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wann das letzte Mal so ein Abstiegskampf so intensiv auch war da unten.
Ja,
In den anderen
Bundesliga-Wochen,
Spielen.
also wirklich,
Ja,
wenn
auf
du,
jeden Fall.
ich bin ehrlich, mich juckt der Meisterschaftskampf wirklich null. Also bei mir ist es
Ja.
mittlerweile wirklich so fußballtechnisch, mich juckt halt nur noch Schalke. Also mir ist das Latte, ob Dortmund oder Bayern da Meister wird. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich natürlich Bayern nehmen, einfach weil ich es Dortmund nicht gönne so. Aber für einen neutralen Beobachter ist die Bundesliga-Saison geisteskrank, ne? Gerade jetzt für den Schlussspurt mit einem Punkt Unterschied zwischen Dortmund und Bayern. Also Dortmund wird das Spiel heute gegen Wolfsburg gewinnen. Das ist schon Wahnsinn. Also vor allem Bayern kann halt, also spielen auch gegen uns, klar, aber die können halt vor allem gegen Leipzig auch noch stolpern, ne? Gut, Dortmund muss auch mal ihre Spiele gewinnen, das ist auch klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, Bayern, die gewinnen jetzt safe ihre drei Spiele wie immer. Also da würde ich auch keine Prognose abgeben.
Ich auch nicht. Also, was du sagst, mich interessiert es auch herzlich wenig eigentlich da oben. Also, hätte schon wenig Bock auf Dortmund. Aber letztendlich, ja, mir geht es wirklich vor allem um Schalke jetzt einfach. Ich habe da
Eben.
für die andere kaum einen Blick.
Wir haben andere Probleme.
Ja, ist richtig. Die Konkurrenz spielt jetzt übrigens, also Hoffenheim spielt in Wolfsburg. Wenn man Hoffenheim noch ein bisschen dazuziehen kann, auch wenn sie sich das wieder so ein bisschen rausgezogen haben da.
Ja,
Bochum gegen Augsburg.
Hoffenheim ist halt die Kacke. Die sind halt, am Ende ist der Kader doch halt diesen
Ja,
zu
safe.
gut.
Ja, hundertprozentig. Ist aber auch klar. Also
Ja.
letztendlich die vier, die da unten stehen, sind doch einfach die mit der, ja, am wenigsten Qualität, würde ich behaupten.
Ja.
Ja. Bochum gegen Augsburg ist für mich so das Spiel, worauf ich am meisten gucken werde, abgesehen von Schalke halt. Augsburg kann mit dem Sieg den Klassenerhalt halt fix machen,
Da muss der echt
weswegen da noch
Augsburg die
nicht.
Daumen drücken.
Ja, ist halt so, ne? Also Bochum natürlich auch ultra heimstark, aber gegen Augsburg spielst du auch nicht gerne.
Ja, das
Und
ist für
Bochum hat jetzt, glaube ich, auch
Bochum.
seit.
Das ist für Bochum halt auch schon ein kleines Endspiel, also sind wir
Ja.
ehrlich.
Bochum hat jetzt, glaube ich, seit 6 Spielen nicht gewonnen.
Ja, die sind richtig am, jetzt wollte ich schon, wie sagt man, einen vulgären Begriff benutzen, aber das sieht nicht so gut aus. Weil das Ding ist, gehen wir mal vom Normalcase aus und Schalke verliert in München, dann könnte Bochum uns halt nochmal richtig unter Druck setzen. Ne? Also Stuttgart spielt gegen Leverkusen, ist ja auch nicht ganz unmöglich, dass Leverkusen da gewinnt, auch wenn sie jetzt unter der Woche natürlich, ich glaube sogar auswärts in Rom spielen. Ja, da kann Bochum halt nochmal richtig Druck aussetzen, aber wenn sie die Chance verpassen, dann ja, haben die anderen Mannschaften halt einen kleinen Bonus.
Ja, also ich gebe keine Prognosen mehr ab, was Spielergebnisse sonst irgendwas abgeht, angeht.
Ich glaub, ja, außer dass Schalke natürlich alle Spiele gewinnt, das ist ja klar.
Richtig, aber das ist ja keine Prognose, das steht ja schon fest.
Ja, eben.
Ja. also ich glaube generell bei uns wird es halt, man wird eher auf das Spiel in 2 Wochen gucken, mit, vor allem mit der ganzen Aufmerksamkeit, als jetzt zwingend das Spiel in München. Auch wenn man das natürlich nicht herschenken sollte, ne?
Auf gar keinen Fall. Also ich sag dir ehrlich, ich finde das nicht mal so unwahrscheinlich, dass Schalke da ein dreckiges 0-0 oder 1-1 abgreift. Weil, sind wir mal ehrlich, Bayern, meinetwegen zum Beispiel jetzt gegen Bremen, irgendwo gewinnen die ihre Spiele, aber da ist jetzt kein Bayern-Spiel bei, wo du sagst, boah, die haben die ja richtig weggefegt. Also,
die sind überhaupt nicht
lass Schalke genauso eklig wie in den letzten Wochen auftreten, so richtig bissig. So hat Bayern, also wir werden es hier nicht einfach machen, darauf kannst du setzen. Deswegen, also ich sehe...
Ein schönes 0-0 mal wieder.
Ja, also lach mich aus, aber wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, sage ich, Schalke holt 4 Punkte. Gewinnt zu Hause gegen Frankfurt und holt mindestens ein Unentschieden gegen Bayern oder Leipzig. Würde ich jetzt ganz, ganz selbstbewusst sagen. Und so doof sich das anhört, das holen wir eher gegen Bayern als gegen Leipzig. So, ganz einfach.
Ja, das glaube ich nicht, aber wir werden sehen. Ich, 4 Punkte. 4 Punkte würden, glaube ich, reichen für direkten Klassenerhalt.
Ja, also da lege ich mich auch fest. René hat da einen ganz guten Tweet gemacht, der das gut beschrieben hat.
Ja.
Ich glaube, er hat gesagt, 4 Punkte reichen. 3 Punkte sollten Relegation auch safe reichen. Vielleicht sogar direkt. Ich glaube, das ist auch ungefähr der Schnitt. Ne? Ich glaube, so 33 Punkte ist so die letzten Jahre der Schnitt, wo du dich ungefähr mit ein bisschen Glück in der Liga hältst. Ja, also wie du sagst, du kannst keine Prognosen. Es geht ja wirklich nicht. Also wenn du dir die letzten Wochen anguckst, das ist ja unglaublich. Eigentlich im Normalfall versetzt Stuttgart, also ich verstehe einfach nicht, wie Stuttgart dieses Spiel gegen Hertha verlieren konnte, Bennett, ne? Weil ich denke mir so, was für, also die Motivation kann doch nicht größer sein, Hertha eigentlich den, sind wir ehrlich, den Todesstoß zu versetzen, so, dann hast du einen
Platz. Das ist bei Hertha ja genauso.
Ja, klar, aber dann hast du einen Platz von den direkten Rängen schon mal weg. Ich verstehe, also ich habe das Spiel ja auch gesehen, sogar über die volle Distanz, also ich habe gar nicht Konferenz geguckt, sondern nur das Spiel. Ich habe mir gedacht, boah, Stuttgart, was macht ihr da? Wie könnt ihr euch von Hertha so abkochen lassen? So, weiß ich nicht. Fand ich ganz enttäuscht. Vor allem, weil Stuttgart unter Hoeneß ja krass war. Also, die haben ja unter Hoeneß sehr, 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 sehr gut gespielt. Da habe ich überhaupt nicht wiedererkannt im Spiel. Also, weiß ich nicht. Stuttgart. Ja. Haben jetzt, ist jetzt genau das, was du sagst. Ne? Du denkst, Stuttgart auf dem aufsteigenden Ast, holen auf einmal ihre Punkte phänomenal.
Stehen auf einmal wieder auf 16
entschieden. Ja, und auf einmal verlieren die das Spiel gegen Hertha. Lass die jetzt gegen Leverkusen verlieren. Und dann stehen die halt, ja, auch wieder komplett vor der Wand.
Ja, vielleicht sogar unterm Strich, wenn Bochum einen Punkt holt.
Ja, ich hoffe es nicht. Ne? Also ich bin ehrlich, Stuttgart,
nein,
hätte ich schon, also klar, am liebsten hätte ich sowohl Bochum als auch Stuttgart in der Liga. Aber Stuttgart ist dann doch so ein Ding, also ich habe jetzt nichts für Stuttgart übrig, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es einfach einen coolen Verein, so find coole Fans, so. Weißt du, ich habe einfach nichts gegen Stuttgart. Ich finde, Stuttgart ist ein etablierter Bundesligist, so sollte das auch sein. Wie eigentlich auch Bochum. Auch wenn ich Bochum jetzt, ja, habe ich jetzt nicht so viele Sympathien.
Ja.
Aber auch, weißt du, am liebsten hätte ich so Duelle halt einfach jedes Jahr in der Liga. Sowas wie Schalke gegen Bochum, Schalke gegen Stuttgart. Das sind für mich einfach Duelle, die gehören in die Bundesliga. Ja, aber man kann
sich... Ja klar, also wenn es jetzt nach mir gegangen wäre, Augsburg-Hoffenheim runter so, ne? Aber
Genau. Aber man kann sich es halt nicht aussuchen. Wobei ich sagen muss, Hertha, klar auch Traditionsclub, aber beim besten Willen, ich kann sehr gut damit leben, dass Hertha, ja, sollten sie runtergehen, dann kann ich sehr gut damit leben, weil haben sich dann doch ein
bisschen... Ich habe lieber Hertha in der Liga als Bochum.
Nee. Ich habe lieber Bochum in der Liga als Hertha, da würde ich gegen sprechen.
Ich nicht, tatsächlich.
Schalke gegen Bochum ist doch viel geiler als Schalke gegen Hertha, Alter. Rein von der Brisanz.
Ja, mir ist Bochum so unsympathisch geworden. Hertha ist mir einfach egal.
Ja, na gut. Lass ich gelten, aber für mich, also ist nicht mal close, also für mich bei far Bochum größer Hertha, was den verbleibenden Bundesliga aus Schalke Sicht angeht.
Kann ich auch nachvollziehen, auf jeden Fall. Gut. Hast du noch was zu Fußball?
Ich guck gerade nochmal.
Nee. Dortmund führt, also, sagst du, ne?
Ja, kann auch sein, dass es mittlerweile höher ist. Also, nee, ist immer noch 3-0. Nee, lass uns Bundesliga abschließen. Ich glaube, da ist alles so gesagt. Vielleicht noch ganz kurz Frankfurt, wie ist da so deine Sicht? Ich meine, die haben jetzt gegen Hoffenheim verloren, ist ja auch aktuell, ich glaube sogar ist es Hellmann oder Krösche? Also einer, auf jeden Fall ein höheres Tier von Frankfurt, hat heute nochmal gesagt, dass er die PK von Glasner gar nicht gut fand. Ich glaube, er hat das sogar als unprofessionell bezeichnet. Also ist jetzt kein Witz, ich glaube, das ist wirklich so gewesen. Also da brodelt es aktuell.
Ja, bei Frankfurt, also du musst eigentlich hoffen, dass sie nächste Woche in Mainz verlieren, weil die dann keine Chance mehr auf Europa haben und sich dann eigentlich nur noch auf den Pokal fokussieren und dann eben bei uns, wenn die bei uns auflaufen, vielleicht mit dem Kopf schon nicht mehr in der Liga sind, sondern halt nur noch im Pokal.
Ja, also warte, Moment, ich suche gerade das Zitat raus. Ja, auf jeden Fall hat er ungefähr sowas gesagt, wie von wegen, dass das unprofessionell ist und dass alles ins Bild passt und so, dass er dünnhäutig ist. Der fand das gar nicht lustig.
Boah, das riecht aber auch schon nach, dass Glasner, unabhängig davon, ob die jetzt Pokal gewinnen oder nicht, nicht gerade fest im Sattel sitzt, ne?
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube tatsächlich auch, dass, da gab es ja schon mal Gerüchte letztes Jahr, nachdem die EL gewonnen haben.
Tottenham, ne?
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, ich glaube tatsächlich, dass Glasner unbequemer sein kann, als man denkt, intern. Ohne ihn da jetzt irgendwie, ich finde das kein schlechter Trainer, ich finde den auch an sich, genau, vom Typ her ganz in Ordnung, aber hat er auch in Hoffenheim, also hat er eine Rote kassiert, weil er den Ball da aufs Feld kickt, ne? So, und dann hat er nachher im Interview, hat er ihn gefragt, jo, wussten Sie das, dass das glatt rot ist? Sagt er, nee, ich dachte, das gibt halt nur normal gelb. Hätte ich gewusst, das gibt glatt rot, hätte ich das nicht gemacht. Aber dann denke ich mir so, also, das ist jetzt nicht der Usus von Trainern, dass die bewusst Ball aufs Spielfeld kicken, weißt du?
Das habe ich mich auch gefragt. Also, das war auch eine ganz komische Aussage. Er meinte, es war ein stiller Protest gegen die Leistung des Schiris.
Ja, weiß ich nicht. Also,
finde ich auch eine ganz schwierige Aussage.
Komisches Bild. Aber gut. Ja. Soll uns ja alles recht sein, ne? Soll uns alles recht sein.
Lass da mal ganz viel in dem Verein gerade schieflaufen. Höchst am besten auch noch in 2 Wochen. So, genau. Und dann danach können die machen, was sie wollen.
Genau, danach könnt ihr auch gerne gegen RB den Pokal holen. Sollen wir Latte?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Wollen wir noch über was anderes reden oder wollen wir an dieser Stelle Schluss machen? Sind
auch schon ein bisschen. Nee, die fünf oder 10 Minuten habe ich jetzt auch noch, Alter.
Okay. Du hast eben Rom angesprochen, aber ja, Leverkusen gegen die AS Rom. Dach ein kleines Off-Topic-Thema. Ich war nämlich vor 1,5 Wochen im Urlaub in Rom und Fabi, du warst, glaube ich, auch letztes Jahr da, ne?
Oder genau. Ich war im November da, letzten Jahres, für, ich glaube, 4 oder 5 Tage damals, ja.
Mhm. Ja, ich war jetzt mit meiner Family da, auch für 4 Nächte, genau. Wir dachten, reden einfach kurz drüber, weil, also für mich, ich kann sagen, Rom war, glaube ich, die schönste Stadt, in der ich bisher war.
Ja, also, was ich vorweggreifen kann, habe ich auch zu dir gesagt, ich finde, wenn man ein Reiseziel hat, so innerhalb Europa, jetzt nicht komplett weit entfernt, und man möchte wirklich was sehen, dann kann ich wirklich auch nur Rom empfehlen, weil ich habe jetzt auch schon die ein oder andere Stadt gesehen, also keine Ahnung, namentlich Athen, Barcelona, Valencia, Marseille, Paris, Amsterdam, und ich muss wirklich sagen, Rom ist wirklich eine Stadt, du stehst auf, gehst durch die Stadt und du kannst überall was Neues sehen. Und die Stadt, die ist halt auch wirklich so historisch, wie man immer sagt, ne? Also da ist halt wirklich so viel aus der Historie erhalten und das hat schon eine eigene Magie, die diese Stadt hat. Ich meine, generell Italien, geiles Wetter, coole Leute, cooles Essen. Also da gibt es generell erstmal wenig, meine Decke runtergefallen, ist generell wenig vom Ambiente, was schon mal schieflaufen kann, aber auch die Sachen, die man sieht, ne? Also angefangen vom Kolosseum, so generell der ganze Platz drumherum, schon mal Wahnsinn. Forum Romanum, wenn man ein bisschen Interesse für Geschichte auch mitbringt, ist auch einfach beeindruckend, wenn man da durch Gebäude, Gefilde läuft, wo du weißt, okay, das ist halt vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, weiß ich nicht wie viele Jahren erhalten. Diese ganzen Konstruktionen, die ganze Stadt, angefangen vom Pantheon. Ich war damals noch in Katakomben damals, das war auch krass. Ja, also Rom, muss ich wirklich sagen, auch eine meiner Top-Städtereisen bisher gewesen. Wenn nicht sogar die beste Städtereise an sich, wenn du es als reine Städtereise betrachtest.
Vor allem, du musst nicht mal, finde ich, großes Interesse an Historie, Geschichte oder sonst irgendwas haben, sondern was du sagst, du kommst da hin und diese Stadt sprüht vor einer gewissen Magie und keine Ahnung was. Also Forum Manum, das war wirklich, ich war da drin und ich kam mir vor, als wäre ich hätte eine Zeitreise in eine andere Zeit gemacht.
Ja, also was ich gemacht habe da, war, ich habe auf YouTube ein Video angemacht und da gab es ein Video, wo die quasi gezeigt haben, da wo du drauf guckst in dem Forum Manus, da gibt es ja so einen, ich sag mal, Spot, der etwas höher gelegen ist, wo du auf das Ganze, auf diesen ganzen Bereich blicken kannst.
Ja,
und da habe ich mir ein
der
Video angemacht.
Wie heißt der denn noch?
Weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber auf jeden Fall habe ich mir ein Video angemacht und da hast du quasi gesehen, genau aus deiner Perspektive, wenn du dich richtig hingestellt hast, wie das früher aussah, weißt du? So, wo du dann dein Handy neben gehalten hast und du hast gesehen, okay, so sah das aus und das sah damals so aus und weißt du, und das war total faszinierend, weil ja, du einfach auch weißt, dass es genau so erhalten ist, ne? Also das ist jetzt kein konstruierter Scheiß, wo du gerade durchläufst mäßig.
Ja, es ist alles historisch und wirklich genauso passiert und ja, deswegen, ich hatte halt auch so ein bisschen, ich kannte das halt so ein bisschen, ich hatte halt früher Latein, auch Latein-Leistungskurs und so, da hat man auch relativ viel so die Geschichte von Rom so inhaltlich behandelt. Und
alle Zuhörer denken so, Latein-Leistungskurs, was hat der gefressen, Alter?
Ja, das habe ich mich manchmal auch gefragt. Aber letztendlich, dafür war es jetzt wirklich sehr cool, auch in dem Vatikanischen Museum, da war halt auch so viel griechische und römische Mythologie. Und ja, ich bin, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so die große Ahnung davon und habe da jetzt auch nicht so das Rieseninteresse, dass ich mich privat damit beschäftigen würde. Aber das war schon echt, echt sehr, sehr cool. Also wirklich an jeden, der hier zuhört und daran Interesse hat und auch natürlich sehr gutes Essen mag. Rom ist auf jeden Fall eine Reise wert, auch wenn es natürlich nicht so günstig ist da, das muss man fairerweise auch sagen.
Ja, also ich überlege gerade, also Rom war jetzt definitiv nicht das günstigste, wo ich je war, aber es war aber auch jetzt nicht das teuerste, glaube ich. Also da gibt es hätte. Ich glaube, in Spanien habe ich teurer da gelebt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Es ist halt eine Städtereise, so, keine Ahnung. Du gehst da ja nicht hin, um deine Eier zu schaukeln, so. Sondern ich fand es auch teilweise echt anstrengend, weil du halt da so viel machen kannst in der kurzen Zeit, wo du da bist. Aber am Ende lohnt es sich halt, ne, wenn du drauf zurückblicken kannst. Und wo du nochmal Vatikan angesprochen hast, war ich natürlich auch damals. Haben wir auch schon drüber privat gesprochen. Das ist halt wirklich, also, du kannst, wenn du willst, einen ganzen wahrscheinlich sogar 2 Tage dafür verplant, dir alles genau anzugucken, aber irgendwann erschlägt sich halt einfach, wenn du den 10.000. Gang mit goldverzierten Gemälden und Wandmalereien siehst. So, das ist
irgendwann saugst du das nicht mehr auf.
Genau, es ist immer noch eigentlich an sich pompös und total faszinierend, aber wenn es halt der 80. ist, den du nacheinander siehst, dann kommt es irgendwann nicht mehr so bei dir an, obwohl das halt immer noch total krank ist und faszinierend. Ja, muss wirklich sagen, dass das mich auch so ein bisschen. Ich habe das zum Beispiel sowohl auf jüdischer als auch islamischer Seite schon erlebt, so was Religion den Leuten bedeuten kann. Also als ich in Israel respektive Palästina war oder hier in Deutschland kenne ich den einen oder anderen Muslim, dem das echt was bedeutet, der regelmäßig betet und so, bla bla bla. Aber das war der erste Ort, wo ich gemerkt habe, was das Christentum manchen so wirklich bedeutet, ne? Wo du halt wirklich richtig gläubige Menschen hast, wo du in so einer, weiß gar nicht, ob es als Kirche zählt, auf jeden Fall in so einen Raum, wo du dann auch gebeten wirst, deine Kappe abzunehmen. Ne? Also ich hatte damals eine Kappe auf und er sagt so, jo, bitte nimm deine Kappe ab. Und ich so, oh, okay.
Das ist aber wahrscheinlich die Sixtinische Kapelle, ne?
Kann gut sein. Weil zum Beispiel, ich weiß aus dem FF, wenn ich in eine Moschee gehe, ziehe ich meine Schuhe aus. So, das weiß ich, ohne das jemals gemacht zu haben. Aber das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, weißt du, dass du in so einer Dings deine Kappe abnimmst, deine Kopfbedeckung. Ja, fand ich dahingehend schon faszinierend, weil, keine Ahnung, ich finde das immer, also ich bin jetzt kein Kulturfreak, ne, also oder Geschichtsfreak, aber sowohl was das angeht, als auch die Stadt an sich einfach bei Nacht, so wenn du da, ich weiß nicht, ob du nachts am Kolosseum mal warst, wie schön das dann beleuchtet ist und so, das ist wirklich geisteskrank geil. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, dem sowas gefällt, ne? Also der jetzt, Rom ist kein Chill-Urlaub, ne? Das muss man halt.
Nee, auf gar keinen Fall.
So, weil du musst schon den Willen haben, was machen zu wollen, was sehen zu wollen. Und kostet ja auch seine Energie. Aber wenn man sowas sucht, so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand nach Rom fährt und danach sagt, boah, das fand ich jetzt scheiße. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Also ich war auch wirklich fertig danach, nach den Tagen. Aber wie, was du sagst, es hat sich auch wirklich einfach gelohnt. Und boah, aber was ich sagen muss, wir hatten dann wirklich 4 Tage eigentlich nur Pizza und Pasta gefressen. Junge, ich konnte es dann auch irgendwann nicht mehr, also ich konnte es dann hier in Deutschland nicht mehr sehen, ne?
Ich habe in Rom tatsächlich, ich habe viel Pizza und Pasta, klar, aber ich habe auch viel diese Tagliatelle, Gnocchi, Ravioli, so. Ich habe mich da quer durchprobiert. Und ich muss wirklich sagen, wenn du da Ravioli bestellst zum Beispiel, also ich kenne, kommt voll der Kulturbanause, ne? Aber Ravioli ist für mich hier die Maggi-Ravioli aus der Dose, ne? Wenn ich Hunger habe hier, ne?
Also nachts
Ja,
nach dem Feierabend
genau.
aufmachst.
Genau so. Und dann kriegst du da 5 Teigtaschen, die natürlich geil schmecken, keine Frage, aber die dich halt so gar nicht satt machen. Und ich denke mir so, Bro, was ist denn das
Ja.
jetzt, ne? So, aber Essen natürlich Bombe gewesen. Was ich gemacht habe, ich habe mir bei jedem Essen, wir waren immer in einem anderen Restaurant, ich habe mir nach jedem Essen ein Tiramisu bestellt und immer einen Rotwein. Und ich muss sagen, die Tiramisus waren generell alle geil, aber man konnte doch klare Unterschiede schmecken. Da gab es Tiramisus, die waren pervers, also wirklich pervers gut. Und welche, die waren gut, aber mehr auch nicht. Aber die waren alle selbst gemacht, das habe ich gecheckt und geprüft. Aber da habe ich auch mal gemerkt, wie unterschiedlich sowas schmecken kann, ne? Weil was soll ich mir hier in Deutschland, außer du bist jetzt beim Italiener, klar, was soll ich mir jetzt hier in Tiramisu im Supermarkt kaufen? So, das ist für mich ziemlich sinnfrei.
Ja.
Dann wollte ich das schon da vor Ort probieren und ich muss wirklich sagen, die haben alle gut geschmeckt, aber da gab es auch welche, die waren halt auch richtig, richtig geil, ne? Und ich muss sagen, dieser Vibe, wenn du in Italien draußen auf der Terrasse gerade eine Pasta isst und dann so einen schönen Rotwein hast, muss ich sagen, der Vibe ist schon da.
Naja, so in so einer schönen Seitengasse einfach.
Genau, der Vibe ist schon da gewesen. So. Ich bin eigentlich überhaupt kein Weinfreund, so. Also ist jetzt nicht so, dass ich das ekelhaft finde, aber weiß nicht, gibt es einfach andere Getränke, die ich vorziehen würde. So, aber dafür gab es für mich keine andere Wahl, als ja, den obligatorischen Vino Rosso zu nehmen.
Ja, also dieses Off-Topic-Thema, also wir beide können euch auf jeden Fall empfehlen, macht einen kleinen Städtetrip in Rom. Ist auf jeden Fall. Ich glaube, niemand, der das macht oder gemacht hat, wird sagen, er hat es bereut.
Safe. Und vor allem Kolosseum ist ja auch eins der neuen Weltwunder, ne? Muss man ja auch sagen. Also ist ein Ding, da kann man auch ein bisschen, was heißt mit prahlen, aber es schadet nicht, das gesehen zu haben, würde ich sagen, wenn man irgendwann mal auf dem Sterbebett liegt. Ich glaube, dann freut man sich da, gekommen zu sein.
Ja, safe. Wobei mich Romano mehr abgeholt hat als Kolosseum. Ich war aber auch nicht im Kolosseum drin.
Ah, okay. Nee, das war, also ich war tatsächlich auch drin. Also ich fand Kolosseum dann noch ein bisschen, weiß nicht, einfach weil das ja so das Wahrzeichen ist. Ne? Also das war auch
Ja.
das habe ich direkt am ersten, haben wir direkt am ersten Tag gemacht, weil das war für uns, dafür fährst du irgendwo nach Rom, weißt du, das ist so das
Ja.
Wahrzeichen.
Gut, Fabi, wir sind jetzt bei Stunde 8 knapp. Wie immer ein wenig ausgeartet, aber war gut.
Jetzt hat
Ich
Bock
glaube, wir
gemacht.
sind beide also mit guter Laune nach so einem Sieg lässt sich auf jeden Fall so eine Podcast-Aufnahme leichter
Ja, sowieso.
gestalten, als du jetzt. Hast du nicht mit Flo nach der Freiburg-Niederlage aufgenommen?
Ja, da haben wir gefühlt
Ja.
3 Minuten über Spiel geredet und
Ja.
die andere Zeit über andere Themen. Aber ja, so ist das doch. Also das ist ja bei jedem nicht anders, wenn du jetzt privat chillst, so, dann redest du doch auch nicht, keine Ahnung, eine Stunde über die 0-4-Niederlage in Freiburg. So. Ich glaube, da gibt es andere Themen dann.
Richtig. Gut, dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht, vielleicht einen Punkt ergaunern können, uns in München. Ja, und damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Fabi.
Yes, wünsche ich dir auch. Wünsche ich euch auch.
Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Ciao, ciao.